Was für ein wunderschöner dritter Advent. Schaut euch mal um. Schaut mal rechts und links. Ihr seht eine Menge Leute, die wirklich ergriffen sind von dem, was wir gerade gehört haben. Ihr seht eine Menge Leute, die ausfallend elegant schwarz gekleidet sind. Schaut mal aus dem Fenster raus. Es schneit, wunderschön. Wir haben einen Tannenbaum, Adventskranz. Eigentlich stimmt alles. Und dann haben wir gerade diesen wunderbaren Auftritt gehört. Das ist wirklich ganz, ganz ergreifend, ganz fantastisch, das zu hören, wie diese Stimmen zusammenpassen, was sich daraus ergibt. Ich möchte nochmal, auch wenn ihr es wahrscheinlich nicht unbedingt liebt, Anne und Elisabeth, würdet ihr noch einmal aufstehen? Ich möchte mich nochmal stellvertretend bei unseren beiden Chorleiterinnen ganz herzlich bedanken dafür, was ihr hier einstudiert habt. Herzlichen Dank dafür. Ja, Gemeinde ist manchmal auch so wie ein Chor. Da gibt es, ich spreche jetzt wie die Jungfrau vom Kind, diejenigen, die Bass singen, da gibt es diejenigen, die Sopran singen, was auch immer. Und so ist es manchmal in der Gemeinde auch. Der Volkmar Schmidt, der bis hierhin die Moderation gemacht hat, verdient sein Geld mit Rechnen und Analyse. Er ist Geophysiker. Ich verdiene mein Geld als Jurist mit Reden. Als er in der Vorbereitung dieses Gottesdienstes auf mich zukam, sagte er mir so ganz im Vertrauen: Hör mal, Thomas, ich habe mal ausgerechnet, wie lang die ideale Predigt sein müsste heute. 14 Minuten. Ich sagte ihm: Volkmar, ist gar kein Problem, für jeden Punkt 14 Minuten, da komme ich locker mit aus. Also. Habt ihr noch das letzte Lied vom Chor im Ohr? Sieh dir Jesus an. Das ist eigentlich die beste Zusammenfassung des Evangeliums, die beste Zusammenfassung des Neuen Testaments, dass es dies überhaupt geben kann. Schau dir Jesus an. Um den geht es nämlich. Ich habe für heute einen Bibeltext ausgewählt, der davon spricht, dass jemand ganz, ganz fest auf Jesus schaut und sich gar nicht irritieren lässt. Dieser Text steht in Lukas 7, Verse 36 bis 50. Das ist eine Menge. Aber ich sage euch, dieser Text hat eine innere Dramaturgie. Da kann sich jeder schwedische Krimi hinter verstecken. Insofern lasst euch da bitte mit hineinnehmen. Ich lese den Text vor. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Frau das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte: Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Diese Begegnung zwischen der Frau und Jesus ist für mich eine der emotionalsten und intensivsten in der ganzen Bibel. Es kommen drei Personen in dem Text vor, die ich euch gerne vorstellen würde. Wir haben zum einen die Frau. Wir wissen nicht, wie die Frau heißt. Die Bibel erwähnt keinen Namen. Sie sagt nicht mal, in welcher Stadt diese Geschichte denn diese Begebenheit spielt. Die Bibel umschreibt die Frau als Sünderin. Jetzt darf man mit guter Wahrscheinlichkeit annehmen, wenn da Sünderin steht, dann ist damit eine ganz offensichtliche Sünde gemeint. Im damaligen Kontext hat das Prostitution umschrieben. Wir dürfen also mit guter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, diese Frau ist eine Prostituierte. Wenn ihr im Luthertext nachschauen würdet, da steht tatsächlich das Wort Prostituierte. Auf der anderen Seite steht Simon. Simon ist ein Pharisäer. Jesus war bei diesem Pharisäer Simon eingeladen. Die Pharisäer waren so etwas wie die religiöse High Society der damaligen Zeit. Es waren also Menschen, die sich auf die Fahne geschrieben hatten, ganz besonders genau nach Gottes Gesetzen zu leben. Und weil sie es ganz genau machen wollten, haben sie auch noch ein paar dazu erfunden und eine sehr strenge Auslegung gelebt. Dieser Pharisäer lädt jetzt den Jesus ein, mit ihm zu essen. Und, dritte Person, wir haben natürlich Jesus. Jesus lässt sich einladen. Er lässt sich darauf ein, obwohl die Pharisäer keine Gelegenheit auslassen, ihm eine Falle zu stellen. Jesus lässt sich darauf ein. Ich möchte diese Geschichte gerne an dem Lied, was wir zuletzt gehört haben, sieh dir Jesus an, spiegeln. Da waren vier Strophen drin und ich finde in dieser Geschichte vier Elemente wieder, die ich diesem Text gegenüberhalten kann. Ich möchte euch damit zeigen, das, was der Chor gerade für uns gesungen hat, das ist biblische Wahrheit. Sieh dir Jesus an. Ich fange an mit der ersten Strophe. Ich zitiere daraus, ob es noch einen gibt, der dich vorbehaltlos liebt und der dich verstehen kann. Ich habe das Ganze überschrieben mit der Weg der Frau zu Jesus. Ich frage euch, habt ihr schon mal einen Moment gehabt, wo ihr allen Mut zusammengenommen habt, alles, was ihr in Mut habt, in euch gesammelt habt, um etwas zu tun? Ich glaube, die Frau in dem Text, die hat einen solchen Moment. Im Laufe des Essens kommt die Frau in das Haus des Pharisäers hinein. Es war damals üblich, dass bei Festen die Türen offen waren, damit sozusagen das neugierige Volk als Zuschauer reinkommen konnte und sehen konnte, wer denn da bei den hohen geladenen Gästen isst und speist. Stellt euch die Blicke vor, die die Frau auf sich zieht. Sie war bekannt. Menschen sehen sie, drehen sich um, wenden sich ab. Sie ist niemand, mit dem man öffentlich Umgang haben möchte. Sie kommt in den Raum, in dem die Gäste essen und in dem Jesus mit Simon zu Tisch liegt. Zu Tisch liegt. Damals lag man zu Tische. Auf Polstern, auf den linken Arm gestützt, mit dem rechten konnte man das Essen nehmen. Die Füße lagen langgestreckt vom Tisch weg nach hinten, die Sandalen waren von den Füßen ausgezogen. Ich stelle mir Frau vor, die Frau achtet nur auf Jesus. Sie tritt von hinten an seine Füße ran und fängt an zu weinen. Bis hierhin hat sie ihr Mut getragen, aber jetzt bricht es alles aus ihr heraus. Denn sie weiß, was sie falsch macht. Sie weiß um ihre Schuld. Durch die Tränen werden die Füße von Jesus nass. Die Frau sucht kein Tuch, sucht keine Möglichkeit, die Tränen zu trocknen. Sie öffnet ihre Haare. Damals ein Affront. Die Frau durfte kein offenes Haar haben in der Öffentlichkeit. und trocknete die Tränen mit ihren langen Haaren ab. Sie geht noch weiter. Nachdem sie die Füße gewaschen und abgetrocknet hat, küsst sie sie und gießt Salböl drüber. Es ist ihr offensichtlich ganz egal, was die anderen denken. Ich stelle mir vor, dass das eine große Überwindung für die Frau gewesen ist. Sie steht am äußersten Rande der Gesellschaft. Ihre Dienste nehmen manche in Anspruch, ihre Gesellschaft will sicherlich keiner haben. Sie ist ein Anstoß, sie stört und das weiß sie genau. Aber sie hatte von Jesus gehört, das erzählt uns der Bibeltext. Und sie wusste, dass Jesus bei Simon zu Gast ist. Und auf diesen Jesus blickt sie, als sie in den Raum reinkommt. Die Blicke der anderen, das Tuscheln, das Entsetzen des Gastgebers, sicherlich das Entsetzen des Gastgebers, alles das blendet sie aus. Sie schaut nur auf Jesus. Für mich hat die Frau an dieser Stelle alles auf eine Karte gesetzt. Sie fährt volles Risiko. Aus diesem Blick auf Jesus heraus schöpft sie Kraft. Jetzt wäre es damals eher üblich gewesen, den Kopf eines besonderen Gastes zu ölen. Aber das traut sie sich nicht. Das steht ihr nicht zu, denkt sie vermutlich. Sie weiß, wer sie ist und sie weiß, was sie tut. Sie scheint einen relativ realistischen Blick auf sich selbst zu haben. Aber dennoch genügt ihr diese Aussicht, Jesus zu begegnen und Jesus etwas Gutes zu tun, um möglicherweise die größte Dummheit ihres Lebens zu begehen. Denn was passiert, wenn Jesus sie wegschickt? Was passiert, wenn Jesus vor allen Leuten sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben? Sie fasst einen Entschluss. Sie will die Füße von Jesus ölen, zumindest die Füße. Hierfür wählt sie nicht irgendein Öl aus, sondern ein Salböl. Der Bibeltext sagt uns, Salböl ist etwas Teures, etwas Wertvolles. Es gibt eine andere Bibelstelle, da steht drin, ein Fläschchen Salböl entspricht ungefähr dem Jahresgehalt eines Arbeiters. Das ist ordentlich. Das, was sie über ein Jahr verdient hat, Klammer auf, und das mit ihrer Tätigkeit, Klammer zu, steckt in diesem Fläschchen Salböl drin an Wert. Sie wäscht die Füße mit ihren Tränen, sie trocknet sie, sie küsst sie und sie gießt das Salböl aus. Salböle sind sehr intensiv im Duft und wir dürfen mit Sicherheit annehmen, das gesamte Haus des Simon hat nach diesem Öl gerochen. Ich weiß nicht, was sie erwartet hat, wie Jesus reagiert. Wenn ihr in den Text schaut, Jesus reagiert erstmal gar nicht. Aber die Frau weiß, sie muss die eine Person suchen, die sie liebt, die sie vorbehaltlos liebt, die sie nicht benutzt, sondern liebt. Und die findet sie in Jesus. Sieh dir Jesus an. Zweite Strophe. Ob man in der kalten Welt, habt ihr gesungen vom Chor, die ihr Wort so selten hält, heute Treue finden kann. Vergebung durch Jesus, habe ich das überschrieben. Jesus schweigt, er sagt keinen Ton zu ihr, aber er lässt es sich gefallen, er lässt sich von ihr anrühren. Er lässt es zu, dass sie Tränen auf seine Füße vergießt, er lässt es zu, dass sie die Füße abtrocknet und sie sogar küsst. Nach damaligen religiösen Regeln hätte Jesus gar nicht in einem Raum mit dieser Frau sein dürfen. Er hätte diese zärtliche, fast zärtliche Annäherung sofort zurückweisen müssen, Distanz aufbauen, zurechtweisen, rauswerfen. Aber das macht er nicht. Jesus ist nicht kalt. Nichts von all dem macht er. Jesus liebt diese Frau. Diese Frau, nicht das, was sie tut. Nicht die Umstände, mit denen sie ihr Geld verdient, aber die Frau selbst. Er betont, er ist dankbar dafür, dass sie seine Füße wäscht und ölt. Und er liebt sie, ohne Vorbehalt. Wenn man so will, ist Jesus die Antwort auf die Frage in der ersten Strophe. Gibt es noch jemanden, der mich vorbehaltlos liebt? Und diese Liebe geht ganz weit über das hinaus, was wir so als Liebe, Unterliebe landläufig verstehen. Es geht nicht um eine Belohnung für ein bestimmtes Verhalten. Es ist keine Reaktion auf zuerst gezeigte Liebe, sondern Jesus liebt diese Frau. Das einzige Mal, dass er sich an sie wendet, ist ganz am Ende. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Dein Glaube hat dich gerettet. Nicht der Wert des Öls, nicht das Risiko, das sie eingegangen ist, sich zu blamieren, sondern ihr Glaube. Während Jesus die Handlung an ihm geschehen lässt, kann er die Gedanken von Simon sehen. Simon spricht das nicht aus, aber Simon fragt sich in seinen Gedanken, ob dieser Mann, Jesus, ob der denn überhaupt wirklich ein Prophet sein kann. Denn dann müsste er doch wissen, was für eine Person das ist, mit der er gerade zu tun hat. Ich stelle mir vor, während die Frau die Füße ölt, ist betretene Stille im Raum. Und Jesus durchbricht diese Stille, indem er, wie so häufig, mit einem Gleichnis auf die Gedanken des Simon antwortet. Wer ist dankbarer, fragt Jesus, derjenige, dem eine Schuld von 500 Denaren vergeben wird, oder derjenige, dem eine Schuld von 50 Denaren vergeben wird? Der Denar war die römische Silbermünze, circa der Tageslohn eines Arbeiters. Erstaunlich ist, der Simon antwortet zögerlich. Ihr und ich, wir hätten sicherlich relativ schnell geantwortet, naja, ist doch klar, dem die größere Schuld vergeben wird. Aber Simon antwortet zögerlich, er sagt, obwohl es eigentlich offensichtlich ist, naja, ich denke, ich glaube, so und so. Vielleicht ahnt er schon, worauf Jesus hinaus will. Derjenige, dem besonders viel vergeben wird, der freut sich besonders viel. Jetzt zeigt Jesus auf die Frau. Interessanterweise fragt er, siehst du sie? Das ist genau die Frage, die Simon vorher in seinem Kopf an Jesus formuliert hat. Wenn du Prophet wärst, siehst du sie überhaupt? Erkennst du überhaupt, wer das ist? Jesus spricht weiter. Sie hat meine Füße gewaschen und getrocknet. Das hast du als Gastgeber nicht gemacht. Üblich wäre es gewesen, dass Simon zumindest Wasser bereitgestellt hätte, damit Jesus seine Füße von den staubigen Straßen waschen könnte. Üblich wäre es gewesen, den Gast mit einem Kuss zu begrüßen. Das hat Simon nicht gemacht. Nicht unbedingt üblich, aber besonderen Gästen vorbehalten wäre es gewesen, das Haupt des Gastes zu ölen. Hat Simon nicht gemacht. Jesus sagt, alles das hat diese Frau an mir getan. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Ihre vielen Sünden. Jesus kehrt hier nichts unter den Teppich. Er sagt nicht, ach, ist nicht so schlimm, was die Frau macht. Ja, viele Sünden. Das ist für mich so der Höhepunkt der Geschichte. Jesus vergibt Sünden. Mit diesem Akt der Sündenvergebung beschäftigt sich die Bibel an vielen Stellen. Ein anderer ganz bekannter Bibelvers steht in Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3,16. Das ist die Liebe Gottes. Gott liebt die Welt und jeden da drin. Aber der Vers geht noch weiter. Er gibt, Gott gibt Jesus zur Erlösung. Der Glaube an Jesus, das ist der Schlüssel zur Vergebung. Nicht ein guter Mensch zu sein. Nicht sonntags zur Kirche zu gehen, zu Weihnachten was zu spenden. Das sind alles gute Sachen, versteht mich nicht falsch. Das sind alles gute Sachen, aber unterm Strich kommt es darauf nicht an, sondern darauf, sein ganzes Vertrauen auf Jesus zu werfen. An ihn als den Sohn Gottes zu glauben. Anzunehmen, dass der gleiche Jesus, auf dessen Ankunft wir uns im Advent vorbereiten, das Baby in der Krippe, dass dieser gleiche Jesus 30 Jahre später am Kreuz stirbt. Für deine und für meine Schuld. Dann habe ich Vergebung. Dann bin ich ein Kind Gottes. Wir haben alle Gottes Vergebung nötig. Und Gott hält sich zu seinem Wort. Er ist treu. Er ist treu darin zu vergeben. Jetzt bin ich häufiger im Gespräch, auch mit Menschen, die mit Glauben nicht so viel zu tun haben. Und häufig höre ich den Satz, und ich habe den früher selbst gedacht, was soll er mir denn schon groß vergeben? Ich mache doch gar nichts Schlimmes. Ich glaube, wir brauchen Gottes Blick auf uns, um zu verstehen, wo wir Vergebung nötig haben. Ich höre Sätze wie, mir geht es gut, ich brauche Gott nicht. Ich stehle nicht, ich bringe niemanden um, ich zahle meine Steuern pünktlich, alles in Ordnung. So viel ist da nicht. Aber Gottes Maßstab ist nicht unser Maßstab. Wir glauben an einen Gott, der vollkommen ist, der in seiner Gegenwart keine Schuld, keine Sünde duldet. Und an dem Maßstab, ihr Lieben, ist jeder von uns gescheitert, jeden Tag aufs Neue, in den großen und in den kleinen Dingen. Interessant finde ich, was macht Gott damit? Lest mal einen Vers weiter, Johannes 3,17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Gott möchte, dass diese Schuld aus dem Weg geräumt wird und wir neu beginnen können. Und das geht nur durch den Glauben an Jesus. Das können wir nicht unter uns ausmachen, das können wir uns nicht gegenseitig versichern. Gottes Vergebung kommt nur aus dem Glauben an Jesus. Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Im Text erfährt die Frau Vergebung. Alles, was sie in Gottes Augen falsch gemacht hat, vergibt Gott ihr. Ich stelle mir vor, ein tonnenschweres Gewicht rutscht ihr vom Herzen. Sie findet Treue bei Jesus. Jesus ist treu zu vergeben, immer wieder. Er hält sich an sein Wort. Dritte Strophe. Zur dritten und vierten nur ganz kurze Gedanken. Dein Glaube hat dich gerettet, sagt Jesus zu der Frau. Geh in Frieden. Sie verlässt den Raum als ein neuer Mensch. Ihre Beziehung zu Gott, verhängt durch die Sünde, ist wieder frei. Sie hat vollständige Wiederherstellung, vollständige Vergebung erfahren. Sie kann neu starten. Geh in Frieden, wünscht Jesus ihr. Ihr Leben, gerade noch zerrissen, fleckig wie ein altes Kleid, wird ihr neu geschenkt. Sie verlässt den Raum weiß wie Schnee. Es gibt einen wunderschönen Vers im Buch Jesaja, Kapitel 1, Vers 18. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sie sind rot wie Purpur. Sind sie so rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Gott macht neu. Gott kann Sünde wegnehmen und den Menschen neu wiederherstellen. Der Text verrät uns nicht, was aus dem Leben wird von der Frau. Das hat sie selbst in der Hand. Aber sie hat einen neuen Startpunkt. Sie hat sich von Gott reinwaschen lassen. Und das ist etwas, was nur Gott kann. Vierte Strophe. Ihr habt gesungen, in der Krippe liegt ein Kind, hilflos wie nur Kinder sind. Glaube fest daran. Weihnachten als Einladung. Wenn wir nächste Woche Weihnachten feiern, dann denken wir vor allem an das Kind in der Krippe. So ein Kind ist süß, niedlich, harmlos. Gott hat diese Form freiwillig gewählt, um auf die Erde zu kommen. Gottes Sohn, Jesus, ist ganz Mensch und ganz Gott. Er ist Gottes Sohn in Menschengestalt. Wenn wir Weihnachten feiern, ihr seht es an den bunten Eiern, die ich im übertragenen Sinne in den Weihnachtsbaum gehängt habe, kommen wir um Ostern nicht herum. Denn Weihnachten ohne Ostern macht überhaupt keinen Sinn. Jesus kommt auf die Welt. Er hat 30 Jahre auf dieser Welt gelebt als Handwerker. Ganz normaler Beruf, ganz normales Leben. Als Sohn Gottes wählt er diesen Weg freiwillig. Und dann geht er freiwillig ans Kreuz für deine und für meine Schuld. Er lässt sich verspotten, die Dornenkrone aufsetzen. Er lässt sich geißeln, wie ein Schwerverbrecher ans Kreuz nageln, damit er unsere Schuld vor Gott trägt. Und wir durch ihn, durch diesen Tod mit Gott versöhnt werden können. Alles, was wir dafür tun müssen, ist die Stellvertretung annehmen. Zu sagen, Jesus, du bist eigentlich an meiner Stelle, damals am Kreuz, gestorben. Die Frau im Text hat sich entschieden. Ihr ist vergeben worden. Die Gäste wundern sich, oh nein, was ist das für ein Mann, der die Sünde vergibt? Und daran, glaubt mir, nehmen auch heute noch viele Menschen Anstoß. An Jesus scheiden sich die Geister. Jesus spricht eine Einladung aus, die man sich in der Adventszeit gut vor Augen halten kann. Versuche ich ein Leben zu leben ohne Jesus, aus eigener Kraft? Dann hat uns der Bibeltext gesagt, dann sind wir schon verurteilt. Weil keiner, kein Mensch aus eigenen Werken vor Gott bestehen kann. Oder treffe ich eine Entscheidung? Treffe ich eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus? Und dann ist der Weg frei. Dann bin ich versöhnt für alle Zeit. Ich bin neulich bei einem Freund gewesen und beim Rausgehen fällt mein Blick auf die Türe. Wir haben über was relativ Schweres gesprochen für ihn und er hat sich einen Zettel an die Türe gehängt. Meine Gnade genügt, spricht der Herr. Und das finde ich ein wunderschönes Schlusswort. Meine Gnade genügt.